Hallo und herzlich willkommen beim Börsentalk, der Just Trade Podcast. Dein Podcast für mehr Hintergrundwissen zum Thema Börse und Online-Broker. Es begrüßen dich deine Hosts Michael B. Bushaus und Nina Wolf. Bevor es gleich losgeht, hier noch ein kurzer Disclaimer. Die bereitgestellten Inhalte in diesem Podcast dienen nur der Information, stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Kryptowerten zu verstehen.
Ja, Börsentalk Folge 55. Hallo Nina.
Hallo Michael.
Ja, heute haben wir ja einen Gast, aber einen internen Gast. Den will ich jetzt erstmal begrüßen. Hallo Dennis.
Hallo Nina, hallo Michael.
Genau, Dennis, du bist ja Product Owner bei uns bei Just Trade und wir haben heute gedacht, du bist ja auch der Experte für strukturierte Produkte und da haben wir gedacht, wen können wir da besser einladen als einen internen Kollegen, der sich da perfekt auskennt. Ja, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du bei uns machst, was du vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht hast und dann steigen wir doch eigentlich gleich schon mal ein.
Sehr gerne. Also auch, ich hoffe, ich kann die hohen Erwartungen, die du jetzt gerade hier aufgehangen hast, auch so erfüllen. Also kurz zu mir. Mein Name ist Dennis Lehmann. Ich bin auch schon seit 10, 11 Jahren in der Finanzindustrie tätig. Habe mal angefangen mit einer Bankausbildung bei einer so kleinen, mittelgroßen Sparkasse und habe dann aber schon in der Ausbildung gemerkt, dass mich irgendwie das ganze Thema Wertpapiere, insbesondere auch das Thema Derivate, besonders reizt. Bin dann im Anschluss an die Ausbildung nach Frankfurt gegangen, habe dort bei der Onvista Bank angefangen. Es war damals auch ein ziemlich großer Online-Broker in Deutschland. Heute gibt es die leider in der Form nicht mehr. Und da waren du, Michael und Ralf, der Co-Geschäftsführer, ja damals auch schon Geschäftsführer. Das heißt, so haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Haben dann irgendwie knapp 5 Jahre zusammengearbeitet. Und dann bin ich mal auf die andere Seite gewechselt, dieses Online-Brokerage-Businesses, nämlich zu den Emittenten. Also ins Derivate-Team, erst kurz bei der Deutschen Bank, dann ins Derivate-Team der Société Générale. Und währenddessen ich dort unterwegs war, habt ihr ja dann Just Trade gegründet. Und so bin ich dann, auch schon vor 4, 4,5 Jahren, Anfang 2021, zurück, Anführungsstrichen, zu euch gekommen, zu Just Trade. Und bin jetzt hier, genau wie du gesagt hast, im Produktmanagement tätig und unter anderem um das Thema Zertifikate, strukturierte Produkte, Derivate, lernen wir gleich kennen, bedeutet irgendwie alles immer das Gleiche. Genau, und kümmere mich so primär darum.
Sehr schön. Schön, dass du da bist, Dennis. Heute dürfen wir ja, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen in das Thema weiter einsteigen. Für alle, die mit dem Begriff strukturierte Produkte noch nicht so viel anfangen können, was genau versteht man denn darunter und wie unterscheiden die sich von klassischen Finanzprodukten wie zum Beispiel Aktien oder Fonds?
Ich glaube, das ist auch eine ziemlich gute Frage zum Einstieg in das Thema. Ich habe es ja eben schon kurz in der Vorstellung gesagt, also es gibt irgendwie Zertifikate, strukturierte Produkte, Derivate, bedeutet alles irgendwie das Gleiche, nämlich dieser Begriff strukturierte Produkte, der wird eigentlich so als Sammelbegriff verwendet für circa 3 Millionen Zertifikate und Optionsscheine, die es in Deutschland gibt. Also wir sehen hier schon mal, es ist eine ganze Menge an verschiedenen Produkten, die es da gibt. Und nur um da auch dem ein oder anderen Hörer mal so eine kleine Erfahrung mitzugeben oder so einen kleinen Hinweis, wie groß dieser Markt ist. Also das sind in Deutschland ungefähr 100 Milliarden Euro ausstehendes Volumen. Das ist eine Zahl von Ende Juni. Das heißt, Anleger, die mit diesen strukturierten Produkten handeln, haben knapp 100 Milliarden Euro in diese Produkte investiert. Wo kommt diese Bezeichnung strukturiert her? Das liegt daran, dass diese Produkte aus verschiedenen Finanzinstrumenten zusammengesetzt werden. Also es kann zum Beispiel je nach Produkttyp eine Aktie plus eine Option sein. Und durch dieses Zusammensetzen der verschiedenen Finanzinstrumente ergeben sich sogenannte neue Auszahlungsprofile und Strukturen. Und deswegen nennt man diese Produkte so. Und neben diesen 3 Millionen Produkten, was ja schon eine ganze Menge ist, gibt es eben auch 15, also mal mindestens 15 verschiedene Produkttypen. Ein paar schauen wir uns dann gleich an. Um da einfach nur mal ein Beispiel zu geben. Also es gibt einerseits Call-Optionsscheine und Turbo-Call-Optionsscheine. Die Produkte heißen nicht nur ähnlich, sondern sie verhalten sich auch am Ende der Laufzeit auf eine ähnliche Art und Weise. Jedoch während der Laufzeit verhalten sie sich unterschiedlich in der Preisberechnung. So, aber die Anleger können mit beiden Produkten an steigenden Kursen teilhaben. So, das heißt, wir sehen, das ist schon irgendwie alles ein bisschen komplex und wir versuchen das jetzt einfach in dem Podcast mal so nach und nach aufzulösen. Was man vielleicht als letztes noch sagen kann, auch wenn es da so viele verschiedene Produkte mit verschiedenen Produkttypen gibt, haben alle strukturierten Produkte eins gemeinsam, nämlich dass sich die Kursentwicklung und die Auszahlung dieser Produkte von der Wertentwicklung eines Basiswertes, das kann zum Beispiel eine Aktie sein, ableiten. So, und daher werden diese Produkte oft auch mal Derivate genannt. Das kommt vom lateinischen derivare und bedeutet ableiten.
Jetzt hast du ja schon zwei Produkttypen genannt, Call-Optionsschein und Turbo-Call-Optionsschein. Wie lassen sich denn jetzt diese 3 Millionen Produkte noch weiter unterteilen?
Auch das gehen wir jetzt gleich mal 1-2 Ebenen noch mal tiefer rein. Also was vielleicht der ein oder andere Hörer, der sich schon mal mit diesen Produkten beschäftigt hat, gehört hat, ist die Unterscheidung zwischen Anlage- und Hebelprodukte. So, das heißt, es gibt irgendwie über diese mindestens mal 15 Produkttypen irgendwie 2 Unterkategorien. Aber auch das hilft noch nicht ganz so besonders weiter, diese Vielzahl an verschiedenen Produkten besser zu kategorisieren. Und dafür gibt es auch ganz viele verschiedene Ansätze, das zu tun. Und was mir persönlich am besten gefällt, ist die sogenannte Derivate-Liga des Bundesverbands Strukturierte Wertpapiere, also das ist eine Branchenvertretung. Und die haben eben mal versucht, diese verschiedenen Produkttypen anhand ihrer Rollen irgendwie in einem Fußballteam, das glaube ich, können die meisten Leute irgendwie dann doch ganz gut irgendwie nachvollziehen, einfach mal darzustellen. Also es gibt sowohl defensive Akteure als auch eben Akteure, die vorne dann im Sturm unterwegs sind, die dann eben vielleicht ein bisschen risikofreudiger unterwegs sind. Und hier ist quasi die Grundidee dieser Unterteilung, die, dass es eben wie eine Mannschaft beim Fußball braucht eben auch ein Depot für den Erfolg, eben eine richtige Aufstellung. Das heißt eben diese defensiven, aber auch kreativen und offensiven Spieler. Und welche Position man da irgendwie stärker besetzt, wie auch ein Fußballtrainer, hängt dann eben von der eigenen Risikoneigung und eben auch der eigenen Markterwartung ab, was wir uns dann gleich nochmal anschauen. So, das ist quasi die Grundidee. Und da versuche ich das jetzt mal in 2-3 Sätzen darzustellen. Wichtig ist, da gibt es halt ein richtig tolles Schaubild. Das kann man sich im Internet gerne mal anschauen, wenn man das googelt, Derivate-Liga. Und wir versuchen uns jetzt aber trotzdem mal ohne Schaubild das Ganze deutlich zu machen. Und zwar haben wir da einerseits im Tor und in der Abwehrposition haben wir dann eben Kapitalschutzprodukte. Das heißt, das sind zum Beispiel Kapitalschutzzertifikate oder strukturierte Anleihen. Und natürlich haben auch diese Produkte das Ziel oder verfolgen das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Aber wie der Name schon sagt, ist hier der Kapitalerhalt wichtiger. Das heißt, die Produkte haben das Ziel, dass am Ende der Laufzeit zumindest der Nennwert zurückgezahlt wird und können quasi so als letzte Verteidigungslinie in einem Fußballteam gesehen werden. So, dann kommen wir dann eine Reihe weiter vorne in das Mittelfeld und da spielen dann die verschiedenen Produkttypen, die zu den Anlageprodukten zählen. Und da sind eben neben Aktienanleihen auch Expresszertifikate und Discount- und Bonuszertifikate, wo wir gleich nochmal uns die bestimmt genauer anschauen. Denn mit diesen Produkten kann ich nämlich auch in seitwärts laufenden Märkten eben mal Renditechancen erzielen. Auch wenn jetzt der Kurs des Basiswertes mal nicht steigt oder nur leicht steigt oder sogar leicht fällt. So, und dann eine Reihe weiter nach vorne kommen dann quasi so dieses offensive Mittelfeld und da haben wir dann sowas wie Indexzertifikate oder Sprint oder Outperformance-Zertifikate. Und warum sind die jetzt im offensiven Mittelfeld? Weil die halt eben die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 oder sogar überproportional abbilden und der Kunde somit an Kurssteigerung überproportional teilhaben kann. Und dann im Sturm schließlich, am Anfang die Unterscheidung Anlage-Hebelprodukte gehört hat, kommen jetzt die Hebelprodukte und die sind quasi so diese risikofreudigen Produkte, so die Stürmer, die auch mal eben aufgrund ihres Auszahlungsprofils, was sie haben und ihrer Hebelwirkung auch mal irgendwie einen interessanten oder spektakulären Treffer erzielen können. Aber auch hier gilt, wie bei so einer Fußballmannschaft, wenn jetzt alles irgendwie nach vorne steht, kommt man dann vielleicht, sag ich mal, hintenrum in Probleme. Und das finde ich, ist eigentlich eine ganz, ganz nette oder ganz netter Ansatz, um diese Produkte sich einmal irgendwie vorzustellen. Und wie gesagt, wer sich dafür informiert, kann das gerne nochmal googeln im Anschluss.
Genau. Und wir werden das auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, sodass man dann das direkt findet. Könntest du vielleicht beispielhaft einmal erklären, wie so ein Anlageprodukt funktioniert, also zum Beispiel ein Bonus oder ein Discounter und in welchen Marktphasen das dann sinnvoll ist?
Sehr gerne. Du hast jetzt gerade mit Discount- und Bonuszertifikaten jetzt auch schon mal zwei Beispiele genannt für die Anlageprodukte. Das sieht man zumindest bei unseren Kunden, aber ich denke, es betrifft auch viele, viele andere Online-Broker, die, was die Anlageprodukte angeht, so die beliebtesten Produkte bei den Kunden sind. Bevor wir uns die jetzt nochmal anschauen, aber vielleicht nochmal so ein relativ allgemeiner Satz. Ich meine, wir haben es beim Einspieler schon gehört, aber dieser Podcast, der kann jetzt nur also als erste Information über diese ganzen Produkte und Unterschiede gelten. Also es ist nicht wirklich möglich, so innerhalb von 2-3 Minuten oder auch wenn es mal 5 werden, je Produkttyp irgendwie die vollumfänglich darzustellen, weil es da ganz viele verschiedene Kriterien gibt, wo man eigentlich eher irgendwie eine halbe bis eine Stunde pro Produkttyp bräuchte. Aber ich gebe mein Bestes, so hast ja die Erwartungshaltung am Anfang klar gemacht, dass man jetzt trotzdem irgendwie einen guten Überblick bekommt. Und jetzt gehen wir da mal rein in diese beiden Produkttypen. Und um die besser vergleichen zu können oder auch gegenüberstellen zu können, gehe ich jetzt einfach mal beispielhaft immer von einem und dem gleichen Szenario aus. Also ich habe eben jetzt mal für mich eine beispielhafte Markterwartung definiert, anhand derer ich jetzt oder wir jetzt uns eben mal anschauen können, ob die Produkte dann Sinn machen. So, und die Markterwartung, die ich jetzt habe, wichtig ist, das ist keine Beratung oder Empfehlung, aber ich gehe jetzt davon aus, dass jetzt zum Beispiel der Kurs der Rheinmetall-Aktie, warum ausgerechnet die? Das war jetzt im August eine der beliebtesten Basiswerte, auf die unsere Kunden gehandelt haben. Und ich gehe jetzt eben davon aus, dass in den nächsten Wochen oder Monaten die Rheinmetall-Aktie nach dem leichten Kursrückgang, den wir da gesehen haben, seit dem Allzeithoch, sich der Kurs wieder stabilisieren wird, also leicht seitwärts verlaufen wird oder auch wieder leicht steigen wird. Das ist so jetzt mal meine Grundannahme, wie ich jetzt rangehe und überlege, okay, passt denn da ein strukturiertes Produkt dazu? Und da schauen wir uns jetzt mal ein Discount-Zertifikat an. Vielleicht zwei Sätze allgemein. Wie funktioniert ein Discount-Zertifikat? Ein Discount-Zertifikat ermöglicht dem Anleger den Kauf eines Basiswertes, also wie jetzt in unserem Beispiel eine Aktie, der Rheinmetall-Aktie, mit einem Preisnachlass, also einem Discount. Und so woher kommt schon mal der Name des Produktes. Und im Gegenzug für diesen Discount oder Preisnachlass, den ich bekomme, verzichte ich als Anleger aber auf unbegrenzte Gewinnchancen. Das heißt, es gibt bei diesen Produkten eine feste Gewinnobergrenze, den sogenannten Cap. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal in der Praxis an. Ich habe dafür für verschiedene Produkte mal ein Praxisbeispiel mitgebracht, nämlich der Kurs der Rheinmetall-Aktie, der steht aktuell bei 1.650 Euro. Habe mir ein Discount-Zertifikat mal rausgesucht mit einer Laufzeit bis Juni 2026. Also bin eher da mittelfristig orientiert. Dieses Produkt hat ein Bezugsverhältnis von 1:1. Was das ist, sehen wir gleich, wenn wir uns die Szenarien einmal anschauen. Und das Produkt hat eben, haben wir eben gelernt, es gibt eine Gewinnobergrenze, den Cap, und das liegt bei diesem Produkt bei 2.000 Euro. Und da sind jetzt mal die Produktmerkmale. Dieses Produkt, dieses Discount-Zertifikat kostet aktuell, wenn ich das jetzt kaufen möchte, 1.500 Euro. Das heißt, hier sehen wir schon mal, das Produkt ist 150 Euro günstiger als die Aktien. Und das ist quasi mein Discount. Und der sind dann, kann man auch in Prozent ausrechnen, eben 9%. Und wie genau das Produkt jetzt zum Einsatz kommen oder ob es vom Vorteil sein kann, schauen wir uns einfach mal an, wenn wir jetzt unterstellen, okay, die Aktie bewegt sich bis Juni 2026, also bis zum Bewertungstag des Produktes nicht oder sie steht immer noch oder wieder bei 1.650 Euro. So, was passiert dann am Ende der Laufzeit dieses Produktes? Einerseits wird das Discount-Zertifikat ausgebucht, weil es seine Laufzeit erreicht hat, und der Anleger erhält eine Rheinmetall-Aktie geliefert. Also jetzt wieder wichtig, Bezugsverhältnis war 1:1. Der Kunde bekommt jetzt eine Rheinmetall-Aktie geliefert. So, das heißt, für den Kunden stellt sich das so dar, er hat jetzt eine Rheinmetall-Aktie im Depot, die 1.650 Euro kostet, wieder oder immer noch, ist ganz egal, und für die er mit dem Kauf des Discount-Zertifikates allerdings nur 1.500 Euro gezahlt hat. Das heißt, wenn er die Aktie jetzt nicht weiter halten will, sondern sie unmittelbar verkaufen will, hat er einen Gewinn von, oder vor Steuern und Transaktionskosten natürlich, kann er einen Gewinn von 10% realisieren, 1.500 gekauft, 1.650 kann ich verkaufen. Wenn er jetzt direkt in die Aktie investiert hätte oder ich jetzt als Anleger heute im August bzw. September 25, dann wäre meine Performance 0%, weil die Aktie wieder beim gleichen Kurs steht. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn die Aktie jetzt aber um 10% steigt, weil das ja meine Markterwartung war am Anfang. Sie kann auch wieder leicht steigen und dann steigt sie eben um 10%, das sind so knapp 1.815 Euro. Auch hier passieren am Ende der Laufzeit wieder die zwei gleichen Dinge. Das Discount-Zertifikat wird ausgebucht, die Rheinmetall-Aktie wird geliefert und somit kann der Kunde die Rheinmetall-Aktie, die aktuell 1.815 Euro wert ist, unmittelbar verkaufen und hat jetzt eine Performance von 21%, wieder ausgehend auf die 1.500 Euro vom Kauf. So, das heißt, er macht 21% Gewinn, während die Aktie nur 10% oder das Direktinvestment in die Aktie nur 10% gebracht hätte. Das sind ja alles immer so die guten Beispiele. Jetzt schauen wir uns aber auch mal an, was passiert, wenn so eine Aktie sinkt. Nämlich wieder, nehmen wir das Beispiel, sinkt um 10% bis zum Bewertungstag auf 1.485 Euro. Auch hier passieren wieder die zwei genau gleichen Dinge. Discount-Zertifikat wird ausgebucht. Der Kunde erhält eine Rheinmetall-Aktie und kann die jetzt, wenn er die jetzt verkaufen möchte, zu 1.485 Euro, macht er 15 Euro Verlust. Ausgehend von den 1.500 Euro für das Discount-Zertifikat, das heißt, er hat 1% Verlust gemacht und das Direktinvestment in die Aktie hingegen hätte 10% Verlust gemacht. Also wir sehen anhand dieser drei Beispiele irgendwie, es gibt positive Renditen oder ich als Anleger kann positive Renditen erzielen, wenn die Aktie sich nur seitwärts bewegt oder gar nicht bewegt. Ich habe eine höhere Performance, wenn die Aktie leicht steigt, als beim Direktinvestment und geringere Verluste, wenn die Aktie auch mal sinkt. Und da stellt man sich natürlich jetzt die Frage, wie geht das denn? Das sind ja alles gute Nachrichten. Das liegt halt so an der Konstruktion dieses Discount-Zertifikates, beziehungsweise, was wir eingangs ja gesagt haben, die Gewinnobergrenze beziehungsweise das Cap. Und das kann ich am besten mal verdeutlichen, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass die Rheinmetall-Aktie nicht irgendwie leicht steigt, sondern es gibt richtig gute Nachrichten, gute Ergebnisse in der Aktie und die steigt jetzt bis Juni von jetzt 1.650 Euro auf 2.500 Euro, also macht eine richtige starke Aufwärtsbewegung. So, und jetzt passieren im Unterschied zu eben am Ende der Laufzeit zwei Dinge. Das Discount-Zertifikat wird weiterhin ausgebucht, weil es die Laufzeit erreicht hat. Allerdings bekommt der Kunde jetzt nicht die Aktie geliefert, die würde ja 2.500 Euro kosten, sondern er bekommt den Höchstbetrag ausgezahlt, also das Cap, was 2.000 Euro ist. Das heißt, die Gewinnobergrenze wurde hier erreicht. Somit liegt die Performance jetzt in dem Beispiel, wenn die Aktie stark gestiegen ist, bei 33%. Was ist auch dann die Maximalrendite? Ich kaufe heute für 1.500 und kann maximal 2.000 erhalten. Und im Vergleich das Direktinvestment hätte mir aber 52% gebracht, weil die Aktie von 1.650 auf 2.500 Euro gestiegen ist. So, und da sieht man quasi schon mal, okay, wie verhält sich so ein Bonuszertifikat und eben, ich denke, es ist jetzt auch ein bisschen deutlich geworden, warum die Produkte so beliebt sind, weil sie eben in verschiedenen Marktsituationen Chancen bieten. So, das ist eigentlich ähnliche Chancen bietet auch ein Bonuszertifikat, auch wenn es ein bisschen anders funktioniert. Denn im Gegensatz zum Discount-Zertifikat hat jetzt ein Bonuszertifikat eine Barriere, also eine sogenannte Kursschwelle. Und solange die während der Laufzeit nicht erreicht oder unterschritten wird, erhält der Anleger mindestens einen Bonusbetrag. So, das heißt, auch mit diesem Bonuszertifikat habe ich irgendwie die Chance auf attraktive Renditen, wenn sich der Basiswert entweder seitwärts bewegt oder nur leicht ansteigt oder auch nur leicht fällt, solange die Barriere nicht erreicht wird. Und genau, um die Funktionsweise hier mal genauer anzuschauen, nehmen wir auch hier wieder das Beispiel von eben. Die Rheinmetall-Aktie kostet immer noch 1.650 Euro. Ich habe mir ein Bonuszertifikat mit Laufzeit Juni 26 rausgesucht. Auch hier ist das Bezugsverhältnis 1:1. Und wir haben eben gelernt oder gehört, es gibt einen Bonusbetrag, der liegt hier bei 2000 Euro. Und das Produkt hat eine Barriere bei 1250 Euro. Das heißt, der Abstand zur Barriere vom aktuellen Kursniveau sind ungefähr 25%, was man irgendwie auch so als Risikopuffer bezeichnen kann. Und genau, das Produkt kostet aktuell 1750 Euro. Man merkt, das ist irgendwie teurer als die Aktie, nämlich 100 Euro teurer. Warum, sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir uns die Szenarien einmal anschauen. Und da haben wir auch wieder das gleiche Szenario. Die Aktie steigt um 10%, ausgehend von den 1650 Euro. Plus, was hier jetzt wichtig ist, ist eben, dass diese Barriere von 1250 Euro während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt erreicht wird. So, und am Ende der Laufzeit passieren dann auch hier zwei verschiedene Dinge. Bonuszertifikat wird ausgebucht. Der Kunde erhält, weil die Barriere nicht erreicht oder unterschritten wurde während der Laufzeit, den Bonusbetrag in Höhe von 2000 Euro ausgezahlt. Und somit hat der Anleger dadurch, dass er eben die Barriere nicht erreicht oder unterschritten wurde, eine Performance von 14% erzielt, wohingegen das Direktinvestment auch hier, wenn die Aktie wieder bei 1650 Euro ist, die Performance 0% wäre. Schauen wir uns auch hier wieder das Beispiel an. Die Rheinmetall-Aktie steigt um 10% auf 1815 Euro. Barriere wurden nicht verletzt. Dann passieren hier auch wieder genau die zwei gleichen Dinge. Das Bonuszertifikat wird ausgebucht. Der Kunde erhält die 2000 Euro Bonusbetrag. Und hier ist auch wieder die Performance 14% und gegen das Direktinvestment 10% Gewinn gemacht hätte. Das heißt, man sieht hier schon irgendwie, jetzt haben wir hier wieder 14%, wie in dem Beispiel 1. Und das ist die sogenannte Bonusrendite. Das heißt, solange der Wert oder die Aktie die Barriere nicht erreicht und unterhalb des Bonusbetrags ist, erhält der Anleger eben den Bonusbetrag ausgezahlt. Und das, wenn er das heute zu 1750 Euro kauft, ist egal, wo die Aktie steht, immer die Rendite 14%. Und jetzt schauen wir uns mal auch hier wieder das Negativ-Szenario an. Also die Aktie sinkt wieder um die eben beschriebenen 10% und hat die Barriere während der Laufzeit auch nicht verletzt. Das heißt, auch hier wieder, Kunde bekommt 2000 Euro, heißt Performance in 14% und das Direktinvestment hätte dagegen minus 10% Performance gebracht. Aber wir wollen ja nicht nur vom positiven Szenario ausgehen, sondern schauen auch einmal, was passiert, wenn denn diese Barriere von 1250 Euro verletzt wurde und die Aktie jetzt aber wieder bei 1485 Euro steht. So, jetzt gibt es halt eine Besonderheit, dadurch, dass die Barriere verletzt wurde, nämlich das Bonuszertifikat wird auch hier ausgebucht und der Kunde bekommt jetzt nicht den Bonusbetrag, sondern er bekommt die Aktie geliefert, weil die Barriere verletzt wurde. Das heißt, wenn er die Aktie jetzt verkauft zu 1485 Euro, würde er einen Verlust von 15% machen, da er ja über den Kauf des Bonuszertifikates am Anfang mal 1750 Euro gezahlt hat. Die Aktie hingegen, hätte er in die Aktie direkt investiert, wäre sein Verlust nur 10%. Das heißt, nochmal wichtig, sobald die Barriere während der Laufzeit verletzt wird, erlischt der Anspruch auf den Bonus und am Ende der Laufzeit erhält der Kunde eben die Aktie geliefert oder den Gegenwert der Aktie. Das heißt, es ist ganz egal, wo die Aktie am Ende der Laufzeit steht, wenn die Barriere während der Laufzeit schon mal verletzt wurde. Ich denke mal, das kann man gut jetzt irgendwie wie zusammenfassen, wenn man sich das auch nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lässt, dass sich nämlich Discount- und Bonuszertifikate ziemlich gut eignen, wenn ich eben von seitwärts laufenden Märkten ausgehe. Also vielleicht jetzt, wir haben gerade jetzt irgendwo Allzeithochs erreicht. Ich rechne jetzt damit, dass es erstmal nicht weiter steil nach oben geht, sondern mal in eine Seitwärtsphase übergeht oder die Kurse nochmal leicht steigen. Aber ich trotzdem jetzt auch kleinere Kursrückgänge nicht ausschließen möchte, weil ich ja mit Discount-Zertifikat mit einem Discount investiere, das heißt schon mal eine gewisse Absicherung nach unten habe und beim Bonus eben kann ich dann den Risikopuffer, also die Barriere dann eben so ein bisschen steuern, wie mein Risikoprofil ist. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass die Aktie stark steigt, so, und es, oder es in meinem Basiswert zu stark steigenden Kursen kommt, so, dann wären halt andere Produkte relevant oder vielleicht mehr vom Vorteil, nämlich die ganzen Hebelprodukte, also Optionsscheine, Knockouts, Faktoroptionsscheine, die würden dann eher so meiner Markterwartung entsprechen.
Also insofern kann man vielleicht auch nochmal zusammenfassend sagen, dass es für Anleger durchaus interessant sein kann, mal statt in die Aktie zu investieren, eben einen Bonus oder einen Discounter zu nehmen, weil es, also je nach Markterwartung, ne? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Jetzt hast du eben, bist du da schon sozusagen am Ende auf die andere Seite gesprungen, also statt den Anlageprodukten auf die Seite der Hebelprodukte und hast ja Knockouts, Optionsscheine und Faktoren erwähnt. Das klingt sehr technisch. Was steckt denn hinter diesen verschiedenen Produkten oder Begriffen und warum sind eigentlich diese Produkte bei Anlegern so beliebt?
Ja. Genau, also das vielleicht zum letzten Punkt schon mal, also die sind in der Tat sehr beliebt, also was wir ja bei uns sehen, und das sieht man auch so ein bisschen in anderen Statistiken, die veröffentlicht werden, dass halt wirklich diese Hebelprodukte bei Anlegern schon einen deutlichen Anteil an dem ganzen strukturierten Produkten einnehmen und sie von Anlegern gerne genutzt werden. Also das auf jeden Fall. Und warum, versuchen wir jetzt auch nochmal drauf einzugehen, vielleicht zum Einsatz, zum Recap, auch wenn es erst ein paar Minuten her ist. Also diese Optionsscheine, Knockouts und Faktoroptionsscheine, die zählen halt zu den Hebelprodukten. So. Und während jetzt eben gesehen haben, dass Discount- und Bonuszertifikate, ich eher jetzt, sage ich mal, trotz positiver Markterwartung auch einen Risikopuffer haben kann und somit trotzdem somit ein bisschen geschützt bin vor sinkenden Kursen, ist es halt bei Hebelprodukten ganz anders. Also die gehen da wirklich nochmal einen Schritt weiter. Das bedeutet, dass sowohl die positive wie auch negative Kursentwicklung des Basiswertes direkt verstärkt werden durch diese Produkte. Bevor wir uns die jetzt gleich nochmal auch im Detail mal anschauen, vielleicht einen Satz vorweg gesagt, also auch wenn die jetzt alle relativ ähnlich klingen, irgendwie Optionsscheine, Knockouts oder Turbo-Optionsscheine, Faktor-Optionsscheine, ist die Funktionsweise doch recht unterschiedlich. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal zunächst mit dem Beispiel Turbo-Optionsscheine an, da die, das ist jetzt meine persönliche Meinung, vermeintlich einfacher zu verstehen sind zu Beginn, was aber auf keinen Fall bedeutet, dass sie irgendwie weniger risikoreich sind. Also wir fangen einfach damit an, weil ich denke, es ist einfacher nachzuvollziehen. Und da starten wir mal bei den Turbo-Optionsscheinen, nämlich damit, mit dem wichtigsten Merkmal, dass sie nämlich erlauben, dass ein Anleger mit einem vergleichsweise kleinen oder geringen Kapitaleinsatz überproportional an der Kursentwicklung eines Basiswertes partizipieren kann. So, das heißt, im Vergleich kleinerer bzw. geringer Kapitaleinsatz bedeutet, dass es am Ende zu einer Hebelwirkung kommt, weswegen die Produkte auch zu den Hebelprodukten gehören. Wie, das sehen wir jetzt gleich in den einzelnen Beispielen. Das heißt, auch schon kleine oder geringe Kursbewegungen des Basiswertes wirken durch diese Hebelwirkung stark auf den Wert eines Turbo-Optionsscheins. Und das kann halt immer wichtig, auch besonders für Leute, die sich erstmalig mit diesen Produkten beschäftigen, geht sowohl in die positive wie auch in die negative Richtung. Und was ist das Besondere bei Turbo-Optionsscheinen? Sie haben nämlich eine Knockout-Schwelle, beziehungsweise eine Barriere und werden deshalb oft auch als Knockouts oder K.O.s bezeichnet oder eben Turbo-Optionsscheine, Turbos. Also wenn ich jetzt immer mal unterschiedliche Begriffe verwende, ich versuche es zu vermeiden, dann liegt das eben genau daran, dass es aufgrund dieses Produktmerkmals der Knockout-Schwelle eben da auch andere Bezeichnungen gibt. Und auch hier gibt es eben die Besonderheit, wenn diese Barriere verletzt wird, ist es nicht so wie beim Bonuszertifikat, dass da irgendwie ein Anspruch erlischt, sondern der Turbo-Optionsschein verfällt sofort wertlos und der Anleger erzielt dadurch oder erleidet dadurch einen Totalverlust. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, schauen wir uns auch anhand des bekannten Beispiels an mit der Rheinmetall-Aktie, die eben immer noch bei 1650 Euro steht. Mein Turbo-Call-Optionsschein, das heißt Call oder Long, bedeutet, ich will an steigenden Kursen partizipieren. Put und Short würde bedeuten, ich möchte an fallenden Kursen partizipieren. Und dieses Produkt, was ich mir ausgesucht habe, also mein Turbo-Call, hat eine Laufzeit bis September 25. Warum nicht bis nächstes Jahr? Weil dieses Produkt einfach von der Ausstattung her sind Turbo-Optionsscheine eben eher für den kurzfristigen Einsatz gedacht. Und deshalb habe ich mir jetzt mal ein Produkt ausgesucht, was jetzt bis Ende des Monats läuft. Das Bezugsverhältnis dieses Produktes ist 100:1. Das bedeutet, dass ein Turbo-Optionsschein 100 Aktien abbildet. Das wird jetzt gleich bei der Preisberechnung, wenn wir uns die anschauen, relevant. So, und dieses Produkt hat eine Barriere von 1500 Euro. Das heißt ungefähr 9% unter dem aktuellen Kursniveau. Und diese Barriere ist bei einem Standard-Turbo-Optionsschein eben auch gleich der Basispreis, den wir für die Berechnung brauchen. Und dieses Produkt würde, wenn ich es heute kaufen möchte, 1,65 Euro kosten. Und warum das jetzt ausgerechnet 1,65 sind, das sehen wir jetzt gleich, wenn wir uns das erste Szenario mal wieder anschauen. Nämlich am Bewertungstag steht die Aktie, wie in den anderen Beispielen auch, wieder oder immer noch bei 1.650 Euro. Plus diese Barriere von 1.500 Euro wurde während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt verletzt. Jetzt basieren am Ende der Laufzeit auch wieder, das Produkt wird ausgebucht gegen die Zahlung eines Auszahlungsbetrags. Und dieser liegt bei 1,50 Euro je Stück. Jetzt vielleicht diejenigen, die zum ersten Mal mit diesen Produkten zu tun haben, fragen sich, wieso jetzt 1,50 Euro? Denn bei einem Call-Optionsschein oder beim Turbo-Call-Optionsschein errechnet sich der Auszahlungsbetrag wie folgt. Man schaut, wie ist der Schlusskurs der Aktie am Bewertungstag oder der Bewertungskurs, bei manchen ist das auch der Kurs am Mittag, minus den Basispreis und teilt das durch das Bezugsverhältnis. So, das ist jetzt erstmal sehr theoretisch. Im praktischen Beispiel sieht das wie folgt aus. Die Rheinmetall-Aktie steht am Bewertungstag bei 1.650 Euro. Das Produkt hatte ja den Basispreis bei 1.500 Euro, das heißt 150 Euro. Unterschied geteilt durch das Bezugsverhältnis von 100 macht die 1,50 Euro. Das heißt, obwohl zwar die Barriere während der Laufzeit nicht verletzt wurde und die Aktie immer noch am gleichen Kurs notiert, nämlich zu 1.650 Euro, hat der Kunde mit dem Kauf dieses Produktes einen Verlust von 9% gemacht, weil er mal 1,65 Euro gezahlt hat. Das Direktinvestment in die Aktie hätte mir 0% Rendite gebracht, weil die immer noch zum gleichen Kurs notiert. Das heißt, hier sehen wir schon mal den Unterschied, wenn das sind Turbo-Optionsscheine oder generell auch Hebelprodukte eher für Marktphasen gemacht sind oder geeignet sind, in denen ich jetzt von steigenden Kursen ausgehe und die auch eintreffen und weniger jetzt irgendwie für Seitwärtsmärkte, wo es vielleicht auch mal ein paar Wochen oder ein paar Monate nur in die Seitwärtsrichtung geht. Es kann vielleicht noch die Frage aufkommen bei dem einen oder anderen, was denn jetzt mit diesen 15 Cent passiert ist, die ich anfangs mal mehr bezahlt habe, nämlich 1,65 Euro und die Aktie zum gleichen Kurs notiert hat. Das ist eben das sogenannte Aufgeld, denn neben dem inneren Wert, den haben wir jetzt gerade berechnet mit 1,50 Euro, haben diese Turbo-Optionsscheine auch immer ein Aufgeld. Das heißt, oder was bedeutet das? In diesem Aufgeld sind unter anderem die Finanzierungskosten des Hebels. Hebelwirkung sehen wir jetzt gleich mal im nächsten Beispiel, sowie eine Risikoprämie des Emittenten enthalten. Und am Ende der Laufzeit ist quasi das Aufgeld bei Null und es kommt der innere Wert zur Auszahlung. Und wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn meine Markterwartung eintritt und die Aktie um 10% steigt auf wieder diese 1.815 Euro und die Barriere nicht verletzt wurde während der Laufzeit? Dann passieren am Ende der Laufzeit auch wieder, der Punkt 1, der ist bekannt, aber wichtig immer für Leute, die damit zum ersten Mal zu tun haben, dass der Turbo-Optionsschein wird automatisch ausgebucht am Ende der Laufzeit und der Anleger erhält eine Zahlung, einen Auszahlungsbetrag in Höhe von 3,15 Euro. Ja. Warum war die Berechnung von vorhin 1.815 minus 1.500 Euro sind 315 Euro geteilt durch 100 macht 3,15 Euro je Turbo-Optionsschein. Und hier sehen wir jetzt schon mal die Hebelwirkung, nämlich dadurch, dass die Barriere nicht verletzt wurde während der Laufzeit, habe ich mit dem Kauf meines Turbo-Optionsscheins am Ende eine Performance von 90% erzielt. So, ich habe mal 1,65 bezahlt, bekomme jetzt 3,15 Euro raus. Das heißt, das kann man auch am Anfang sehen, wenn man sich die Produkte mal anschaut. Das Produkt hat zum heutigen Zeitpunkt ungefähr einen Hebel von 10, der aber nicht konstant ist, sondern der sich immer ändert. Und wenn jetzt die Aktie zum Beispiel um 10% steigt, dann ist mein Produkt um fast 100% gestiegen, abzüglich des Aufgelds. So, das heißt, mit dem Kauf des Turbos habe ich eine Performance von 90%, wohingegen die Aktie jetzt 10% oder das Direktinvestment in die Aktie 10% gemacht hätte. Jetzt aber auch wieder das Negativbeispiel, nämlich die Aktie fällt um 10% auf 1.485 Euro. Und hier ist es wichtig, dass es ganz egal, ob das am Ende der Laufzeit ist, also am Bewertungstag oder während der Laufzeit, denn die Barriere ist ja hier 1.500 Euro. Das heißt, die Barriere wurde einmal verletzt, so, Und dann gilt bei Turbo-Optionsscheinen immer nur noch eins, nämlich das Produkt wird direkt wertlos ausgebucht und der Kunde hat einen Totalverlust, also einen Verlust von 100%, obwohl die Aktie, also das Direktinvestment, nur um 10% gefallen ist. Das heißt, wir sehen jetzt hier mit Szenario 2 und Szenario 3, je größer der Hebel ist, desto größer sind meine Chancen, aber eben auch das Risiko. Also mit einem Produkt, mit einem Hebel von 10, hätte ich jetzt bei der Kursbewegung eine Verdopplung gehabt, wenn es in meine Richtung läuft um 10%, hätte aber einen Totalverlust, wenn die Aktie um 10% gefallen ist. Um es jetzt nochmal konkret zu machen, weil man das besonders jetzt immer mal sieht, wenn Anleger sich neu damit beschäftigen, die sagen, ich will jetzt nochmal einen großen Hebel, zum Beispiel 20, dann weiß man eben oder sollte man wissen, dass bereits 5% Kursrückgang des Basiswertes, wenn ich jetzt einen Turbo-Call-Optionsschein kaufe, schon reichen bei einem Hebel von 20, dass ich einen Verlust von 100% mache. So, das sollte man da einmal immer im Kopf haben. Und bevor wir uns jetzt als nächstes nochmal die Standard, also den normalen Optionsschein anschauen, hier vielleicht noch zwei Punkte. Diese Turbo-Optionsscheine gibt es mit ganz vielen verschiedenen Ausstattungsmerkmalen. Also da gibt es zum Beispiel auch Produkte mit einer vorgelagerten Stop-Loss-Schwelle. Das heißt, die Produkte versuchen, dass es nicht direkt zum Totalverlust kommt. Das heißt, es gibt eine Barriere oder eine Stop-Loss-Schwelle, die noch vor dem Basispreis ist. Das heißt, wird die erreicht, gibt es trotzdem in der Regel noch einen inneren Wert, der errechnet werden kann, der zur Auszahlung kommt. Also diese Produkte nennt man oder werden von manchen Emittenten auch Mini-Futures genannt, nur damit wir es hier einmal gehört haben. Und ich glaube, noch eine weitere Besonderheit ist halt, dass es bei Turbo-Optionsscheinen eben auch Produkte ohne Laufzeit gibt. Also da gibt es die sogenannten Open-End-Turbos. Funktioniert im Pricing ein kleines bisschen anders in der Theorie, was die Kursentwicklung angeht, aber ähnlich. Das heißt, hier kann ich jetzt auch mal in starken Trendphasen, muss ich jetzt nicht schauen, welche Laufzeit will ich nehmen und möchte ich mich festlegen, sondern ich kaufe mir vielleicht so ein Open-End-Turbo, der dann eben die Bewegung mitmacht und ich dann nicht irgendwie am Ende ein neues Produkt kaufen muss, weil das alte fällig geworden ist. Und das, glaube ich, kann man auch so als kleine Überleitung nehmen zu dem Thema Standardoptionsscheine, denn auch die funktionieren ähnlich. Das heißt, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz, weil es ja auch Hebelprodukte sind, kann ich auch an der Kursentwicklung des Basiswertes überproportional partizipieren. Im Unterschied haben diese Produkte aber keine Knockout-Schwelle. Und das heißt, während der Laufzeit kann auch mal der Preis des Basiswertes, also zum Beispiel die Rheinmetall-Aktie, auch mal unter dem Basispreis fallen. Das ist kein Problem. Wichtig ist am Ende, was passiert am Bewertungstag. Und dann kann es eben natürlich sein, dass der Optionsschein wertlos wird oder trotzdem noch einen Wert hat, wenn die Aktie sich in der Zwischenzeit wieder erholt hat. So, und hier schauen wir uns das jetzt auch an, wieder mit der Rheinmetall-Aktie. Immer noch der gleiche Kurs, 1650. Mein Optionsschein hat auch hier eine Laufzeit von bis September 2025. Das Bezugsverhältnis ist auch hier 100:1. Der Basispreis, nehmen wir jetzt den gleichen wie vorhin bei unserem Turbo-Beispiel, ist auch hier wieder 1.500 € und somit 9% unter dem aktuellen Kursniveau. So. Und im Gegensatz zum Turbo-Optionsschein, den wir eben zu 1,65 € gekauft haben, könnten wir diesen Standard-Optionsschein zu 1,75 € kaufen. So. Da ist jetzt, sieht man schon, hier gibt es irgendwie einen Unterschied, gibt es hier einen Unterschied im Produktpreis. Da kommen wir jetzt gleich zu. Schauen uns jetzt aber nochmal an, wie das Produkt am Ende der Laufzeit bewertet würde. Nämlich, wenn die Rheinmetall-Aktie wieder um 10% gestiegen ist, erhält der Kunde am Ende der Laufzeit auch, also die Optionsscheine werden ausgebucht und er erhält den Auszahlungsbetrag in Höhe von 1,50 € ihr Stück. So, das heißt, hier ist wieder der gleiche Betrag, 1,50 € wie vorhin bei unserem Turbo. Und das liegt daran, dass am Ende der Laufzeit der innere Wert beider Produkte nach der gleichen Formel berechnet wird. Nämlich, das haben wir eben uns schon angeschaut, bei Call-Optionsschein ist es eben Kurs des Basiswerts am Bewertungstag, also die 1.650 €, weil die Rheinmetall-Aktie sich ja nicht bewegt hat, minus den Basispreis, also minus die 1.500 € geteilt durch das Bezugsverhältnis von 100. Und das macht dann, wie auch beim Turbo-Optionsschein, 1,50 €. So, und das im Ergebnis bedeutet das aber für mich als Anleger, dass ich mit dem Kauf des Produktes zu 1,75, wenn ich jetzt 1,50 Euro bekomme, einen Verlust von 14% realisiere, obwohl die Aktie immer noch beim gleichen Kurs steht. Was bei den Standardoptionsscheinen recht wichtig ist, was wir gerade eben schon angeschaut haben, dass der innere Wert ja identisch zum Turbo-Optionsschein berechnet wird. Daher brauchen wir jetzt auch nicht nochmal die einzelnen Szenarien 2 und 3 uns anschauen bei Standardoptionsscheinen, denn auch hier würde einmal die 3,15 Euro oder eben die 0 Euro am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Aber während der Laufzeit gibt es deutliche Unterschiede in der Preisberechnung beider Produkte. Das haben wir ja gesehen. Der Turbo kostet 1,65, der Standardoptionsschein kostet 1,75 Euro. So, und das liegt daran, dass auf den Kurs, also auf den Kurs während der Laufzeit des Standardoptionsscheins es eben noch weitere Einflussfaktoren gibt. Also das ist einerseits das Thema Volatilität zu nennen. Das heißt, die erwartete Schwankungsbreite der Aktie oder der Kurse des Basiswertes. Und die hat eben bei Standardoptionsscheinen in der Preisberechnung einen sehr wichtigen Einfluss. Und die kann unter anderem dann auch mal während der Laufzeit dazu führen, dass ein Kursanstieg der Aktie zum 1-2% bei einem Call-Optionsschein nicht zwangsläufig zu einem Kursanstieg des Optionsscheins führen muss. So, das liegt dann einfach daran, dass es verschiedene Einflussfaktoren auf die Preisberechnung gibt. Und auch wenn der Kurs des Basiswerts ein sehr wichtiger ist, kann es sein, dass dieser Einfluss durch die anderen Einflussfaktoren reduziert oder ausgeglichen wird. Einen weiteren Exkurs in das ganze Thema Preisberechnung von Optionsscheinen können wir jetzt an der Stelle aber nicht machen, also weil es einerseits ziemlich komplex ist und da zumindest mal ein, zwei bekannte finanzmathematische Modelle dahinter stecken. Das würde jetzt ein bisschen weit führen, aber ich denke, so für einen Überblick reicht es eigentlich, dass man jetzt einmal gesehen hat, wie funktioniert das Produkt. Und für mich oder aus meiner persönlichen Perspektive ist es auch ein interessantes Produkt, insbesondere für erfahrene Anleger, weil ich dadurch nämlich, dass ich eben weiß, es gibt keine Barriere, kann sich der Kurs auch mal während der Laufzeit in die Gegenrichtung entwickeln, solange am Ende, sag ich mal, meine Markterwartung aufgeht. Und es eignet sich daher auch als Produkt für die Absicherung so von einzelnen Depotpositionen oder eben auch von einem gesamten Wertpapierdepot, je nachdem, wie das aufgestellt ist. So, weil da kann man nämlich sehen, okay, ich kaufe mir zum Beispiel zur Absicherung dann keinen Call, sondern zum Beispiel einen Put-Optionsschein, zahle für den, nehmen wir auch 1,75 Euro und sichere mich dagegen ab, dass der Wert der Aktie, die ich in meinem Depot habe, fällt und sehe so diese 1,75 Euro vielleicht als Versicherungsprämie. Warum wäre da jetzt ein Turbo nicht geeignet? Glaube ich, haben wir in den Beispielen gesehen. Wenn ich jetzt die Aktie im Depot habe, gehe ich ja davon aus, dass es steigende Kurse gibt. Wenn ich jetzt einen Turbo-Optionsschein kaufe, der eine Barriere hat, heißt ja im Umkehrschluss, die Aktie steigt. So, wovon ich ja primär ausgehe, die Barriere wird erreicht, der Turbo wird sofort wertlos. Daher ist da eher der Turbo nicht das richtige Produkt, sondern für den Fall der Standard-Optionsschein. Und zu guter Letzt schauen wir uns nochmal die Produktkategorie Faktoroptionsscheine an. Hier müssen wir so ein bisschen jetzt mal komplett neutral rangehen. Also wir denken jetzt mal nicht drüber nach, was wir eben alles uns schon angeschaut haben und die Szenarien. Denn Faktoroptionsscheine haben ein bisschen eine andere Funktionsweise. Und zwar sind sie eigentlich auf den ersten Blick deutlich einfacher zu verstehen als jetzt so ein Turbo-Optionsschein oder so ein Standard-Optionsschein, denn diese Faktor-Optionsscheine haben oder bieten mir die Möglichkeit als Anleger über die gesamte Laufzeit immer mit einem festen Hebel, also dem sogenannten Faktor, an der Kursentwicklung eines Basiswerts zu partizipieren. So, der Faktor, der kann zum Beispiel bei 3 liegen, bei 5, es gibt auch Produkte mit 15 oder mehr. Und was passiert dann? Somit wird quasi jede tägliche Bewegung des Basiswertes bei der Preisberechnung meines Faktoroptionsscheins mit diesem fixen Verhältnis, also diesem Faktor multipliziert. So, das heißt ganz konkret, Beispiel, steigt die Aktie um 1% oder steigt mein Basiswert um 1% und ich habe jetzt einen Faktoroptionsschein, dann der auf steigende Kurse setzt, dann steigt dieser Faktoroptionsschein am selben Tag eben zum Beispiel um das 3- oder 5-fache. Und dafür habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, wo man sich diese Funktionsweise ganz einfach mal anschauen kann. Was hier wichtig ist, dieses Produkt, also die Euro-Beträge, sowohl des Basiswertes als auch jetzt am Anfang von dem Optionsschein spielen erstmal keine Rolle. So, das heißt, diese Produkte werden in der Regel zu einem Kurs von 10 Euro emittiert und da habe ich mir jetzt mal einen Faktor Long auf eine beliebige Aktie rausgesucht mit dem Faktor 5 und dieses Produkt, wenn das heute emittiert wird, vom Emittenten, also von dem Herausgeber dieses Produktes, dann hat das einen Preis von 10 Euro. Also, um das jetzt mal nachzuvollziehen, wie sich der Kurs da verhält, nehmen wir jetzt eine Beispielaktie, die jetzt bei 100 Euro steht. Auch hier, wie gesagt, ist der absolute Eurobetrag nicht wichtig bei diesem Produkt. Deswegen machen wir es jetzt hier einfach mit 100 Euro und gehen mal davon aus, dass die Aktie am ersten Tag um 2% steigt. Von 100 auf 102 Euro. So, ist, glaube ich, relativ einfach, dann nachzuvollziehen. Mein Faktoroptionsschein steigt dann eben um 2% mal 5, also 10% von 10 auf 11 Euro. Am zweiten Tag steigt die Aktie dann ausgehend von den 102 Euro vom Vortag um zum Beispiel 3%. So, das macht dann 105,06 Euro. Und mein Faktoroptionsschein steigt dann eben auch um diese 3% mal 5, also um 15% von 11 Euro auf 12,65 Euro. Und am dritten Tag, die guten Nachrichten reisen nicht ab, steigt meine Aktie dann von den 105,06 Euro um 2% auf 107,16 Euro. Das heißt, mein Faktoroptionsschein steigt dann nochmal um 10%, also 2% mal 5 von 12,65 Euro auf 13,92 Euro. Das heißt, in dieser Marktphase, wenn ich davon ausgehe, eine Aktie oder der Basiswert wird jetzt in den nächsten Tagen immer steigen, kann ich mit so einem Faktoroptionsschein auch jetzt mit so einem, sag ich mal, schon irgendwie riskanten Faktor von 5, muss man sich einfach deutlich machen, habe ich dann schon eine relativ gute Performance, nämlich ausgehend von den 10 Euro 13,92 Euro, also knapp 40% Rendite. So, jetzt schauen wir uns aber mal an, was passiert denn, wenn das mal nicht so gut läuft? Weil das ist nämlich eine Besonderheit bei den Faktoroptionsscheinen. Wir haben wieder die Aktie, die immer noch 100 Euro kostet am ersten Tag und die fällt jetzt am ersten Tag um 5% auf 95 Euro. Das heißt, mein Faktoroptionsschein verliert am gleichen Tag 25%, denn die Aktie fällt um 5%. Mal Faktor 5 macht 25%. Das heißt, mein Faktoroptionsschein ist am Ende des ersten Tages nur noch 7,50 Euro wert. Am zweiten Tag, auch hier wird es leider auch noch nicht besser, fällt meine Aktie wieder um 5%. Das heißt, ausgehend von den 95 Euro um weitere 5% auf 90,25 Euro. Das heißt, mein Faktoroptionsschein sinkt dann dementsprechend auch wieder um 25%, ausgehend von den 7,50 Euro auf 5,63 Euro. So, und jetzt am dritten Tag, dann wird dann doch alles besser, nämlich die Aktie steigt mal sehr deutlich um 10% von 90,25 Euro um 10% auf 99,28 Euro. So, was passiert jetzt? Für jeden, der irgendwie weiß, okay, da kommt der Faktor von 5 ins Spiel, weiß jetzt, gibt's eine deutliche Performance oder einen deutlichen Zugewinn, nämlich um 50%. Allerdings bezieht sich ja dieser Zugewinn um 50% nur auf den Schlusskurs von gestern. Das heißt, auf die 5,63 Euro. Somit kostet hat mein Faktoroptionsschein am Ende des dritten Tages einen Wert von 8,44, obwohl die Aktie mit 99,28 Euro wieder nahe der 100 Euro vom Anfang steht. Und das ist bei Faktoroptionsschein die sogenannte Pfadabhängigkeit. Das heißt, nicht der Kurs der Aktie in Euro und die ist relevant für die Preisberechnung, sondern die tägliche prozentuale Entwicklung. So, da haben wir ja jetzt hier gesehen, die Aktie steht nach 3 Tagen fast wieder am gleichen Kursniveau, aber mein Produkt hat trotzdem deutlichen Kursverlust hingelegt. Nämlich statt 10 Euro bekomme ich nur noch 8,44 Euro. Das heißt, zusammenfassend ist so ein Faktoroptionsschein ein sehr spannendes Produkt, wenn man jetzt in kurzfristigen Anlagezeiträumen agieren möchte, zum Beispiel klare Trendphasen, irgendwie eine Aktie steigt richtig durch positive Nachrichten, es gibt jeden Tag und jede Woche neue Höchststände, dann ist ein Faktoroptionsschein aufgrund des Faktors natürlich sehr gut geeignet, weil wie ähnlich wie beim Zinseszinseffekt, steigt natürlich immer meine Gewinne von gestern, steigen dann nochmal mit dem Faktor erneut. Für eine längere Haltedauer oder wenn ich von Kursschwankungen ausgehe, sind die Produkte aber deutlich riskanter, wie wir dann quasi jetzt eben in dem zweiten Beispiel uns mal angeschaut haben.
Ja, das war ja jetzt ganz schön viel, aber das Schöne am Podcast ist ja immer, man kann immer mal kurz Pause machen, drüber nachdenken oder es gegebenenfalls nochmal abspielen. Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich glaube, das ist super wertvoll. Ich kenne mich bei dem Thema strukturierte Produkte auch noch nicht so gut aus, lerne immer dazu und da sind solche Erklärungen natürlich super. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit diese Beispiele gehabt anhand von der Rheinmetall-Aktie. Welche Basiswerte gibt es denn neben Aktien noch bei strukturierten Produkten?
Also neben der einen Rheinmetall-Aktie gibt es auch noch circa 2.500 andere Basiswerte, auf die wir jetzt aber zum Glück auch nicht im Detail eingehen, sondern uns wirklich einfach mal so anschauen, was oder dem Anleger und Hörer mal einen Überblick geben, was es da alles gibt. Nämlich da gibt es einerseits das ganze Thema Aktien, also inländische bzw. deutsche Aktien haben wir ja eben am Beispiel gesehen, aber eben auch ausländische, wie jetzt zum Beispiel die großen US-Werte oder auch US-Nebenwerte, die auch von den Anlegern gerne mal gehandelt werden über strukturierte Produkte. Dann auch Indizes, ein sehr wichtiger oder beliebter Basiswert bei den Kunden. Also gibt es einerseits natürlich den DAX als deutschen Leitindex, aber auch den MDAX, den SDAX, die großen US-Indizes mit dem S&P, dem Nasdaq, aber auch der japanische Nikkei zum Beispiel. Dann gibt es Währungspaare, also das ganze Thema Fremdwährung, wo man einerseits natürlich kennt, so den Euro-Dollar, gibt es aber auch ganz viele andere Währungspaare, wie jetzt Kanada-Dollar, norwegische Kronen, japanische Yen, Franken. Es gibt Edelmetalle als Basiswert, also Gold, Silber, Platin, Palladium, das sehen wir ja auch in den letzten Monaten durch die Entwicklung bei den Edelmetallen, dass diese Basiswerte inzwischen auch mehr und mehr nachgefragt werden. Dann auch, was von unseren Kunden auch eigentlich immer so in den Top Ten ist, ist das ganze Thema Rohstoffe, also die bekannten Energie- und Rohstoffbasiswerte, wie zum Beispiel die verschiedenen Ölsorten Brent und WTI, aber auch Gas oder Kaffee, Kakao, Zucker, also gibt es ganz viele verschiedene Basiswerte inzwischen. Dann gibt es inzwischen auch Produkte auf Kryptowerte, wie jetzt Bitcoin, Ethereum. Man kann mit strukturierten Produkten auch auf Zinsentwicklung oder beziehungsweise an Zinsentwicklung partizipieren oder auch zum Beispiel direkt Volatilität handeln, also die Schwankung in den Märkten, die Schwankungsbreite in den Märkten handeln. Das heißt, es gibt halt einen großen Mix an verschiedenen Basiswerttypen und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen mit den verschiedenen Produkttypen, wovon wir jetzt eben mal exemplarisch 5 besprochen haben, warum es dann am Ende des Tages da irgendwie 3 Millionen verschiedene Produkte in Deutschland gibt.
Du hast es ja schon ein bisschen angerissen, aber wann kann denn der Kauf eines Derivats im Vergleich zum Direktinvestment in den jeweiligen Basiswert von Vorteil sein?
Das ist eine sehr gute Frage, die man, glaube ich, auch jetzt für diejenigen, die noch nicht dann zurückgespult haben, nochmal als eine Art Zusammenfassung sehen kann. Denn wir haben ja jetzt mal exemplarisch diese 5 Produkte oder Produkttypen besprochen. So, und wir sehen oder haben gesehen, dass sich diese strukturierten Produkte im Vergleich zu einem Direktinvestment dann lohnen können, jetzt ganz allgemein gesprochen, wenn ich schon eine konkrete Markterwartung habe. Das heißt, ich habe eine Meinung, wie sich der Markt, also mein Basiswert oder verschiedene Basiswerte in der Zukunft entwickeln. Und dann geben mir strukturierte Produkte quasi die Möglichkeit an die Hand, diese Markterwartung gezielter umzusetzen. So, das war ja jetzt in dem Beispiel mit den Discount- und Bonuszertifikaten eben die, dass ich da auch eine Chance habe, jetzt mal in seitwärts laufenden Märkten oder in Märkten mit nur leicht steigenden Kursen oder aber auch sogar in leicht schwächeren Phasen eine positive Rendite zu erzielen. So, das ist im Grunde genommen schon mal etwas, was mir ein Direktinvestment gar nicht bieten kann. So, also wenn ich jetzt die Aktie kaufe, erziele ich ja nur eine positive Rendite dadurch, wenn sich der Kurs auch verändert. So, oder wenn ich irgendwie Dividende bekomme, die dann aber in der Regel ja auch wieder einen Kursabschlag nach sich zieht. Das heißt, irgendwie muss ich diese Aktie irgendwie bewegen ins Positive, damit ich mit dem direkten Investment eine Rendite oder eine Performance erzielen kann. Und das bieten jetzt zum Beispiel die Discount- und Bonuszertifikate eben auch, wenn der Kurs sich mal nicht verändert, so, oder sogar leicht negativ läuft. So, und bei den Hebelprodukten ist es natürlich, haben wir auch in den Beispielen gesehen, wenn ich jetzt eine Markterwartung habe oder eine Marktmeinung, von stark steigenden Kursen oder wenn ich jetzt von fallenden Kursen ausgehe, wo ich dann wirklich mal kurzfristig mit einem geringen Kapitaleinsatz mal an Kursbewegungen teilhaben will und dann je nachdem, wie ich die Produkte auswähle, mit starkem Hebel oder mit großem Hebel oder großem Faktor oder mit kleinerem Hebel oder kleinerem Faktor, auch mit dem eigenen Risiko, was ich da spielen möchte, habe da aber natürlich immer das Totalverlustrisiko, was, wenn der Kurs mal gegen mich läuft. Das heißt, ich bin jetzt mit alleine diesen 5 Produkttypen habe ich schon eine ziemliche Flexibilität, wenn es jetzt irgendwie darum geht, ich möchte jetzt mich an der Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie irgendwie oder möchte davon partizipieren oder profitieren.
Jetzt kommt die Fragen aller Fragen. Dennis, du hast ja vorhin gesagt, dass es irgendwie 3 Millionen Produkte sind und dann stellt sich natürlich direkt die Frage, ja, wie finde ich denn das passende Derivat?
Genau, besser hätte man das in der Tat nicht sagen können, Michael, die Frage der Fragen. Also was ich da mal empfehle ist, also wenn man sich jetzt natürlich erstmal seine Marktmeinung gebildet hat, so, und weiß, okay, anhand dieser von einer Checkliste, ich gehe jetzt irgendwie durch, ich habe die und die Markterwartung, welches Produkt oder welcher Produkttyp ist denn dafür ganz gut geeignet, dann würde ich persönlich mir einfach mal oder einfach die Website des Emittenten oder eines der Emittenten mal aufrufen und würde dort anhand der Produktsuche einfach mal ein bisschen filtern, so, weil, wie ich es ja an der einen oder anderen Stelle schon gesagt habe, haben diese Produkte unterschiedliche Ausstattungsmerkmale. Das heißt, es gibt zum Beispiel bei einem Bonuszertifikat gibt es auch Cap-Varianten. Das heißt, da habe ich dann begrenztes Gewinnpotenzial, habe dadurch aber auch dann wieder anderer Stelle eine höhere Rendite, so wenn ich auf quasi Gewinnchancen verzichte. So, und das kann ich am besten mich da so ein bisschen mal durchklicken, wenn ich so die Website des Emittenten mir mal anschaue, da kommen wir auch gleich nochmal sicher dazu. Aber was natürlich auch besonders jetzt für JustTrade-Kunden relevant ist, auch die den Podcast hören, die können sich jetzt auch schon auf unsere neue Produktsuche freuen, mit der dann eben die Kunden insbesondere auch bei den Derivaten die Möglichkeit haben, jetzt über alle 6 Emittenten hinweg, mal im Weg 1, ich muss mir überlegen, welchen Emittenten will ich handeln, gehe auf die Seite, schaue mir die Produkte an, die der Emittent anbietet. Mit unserer Produktsuche, die bald kommt, hat man eben die Möglichkeit, sich die Produkte über alle 6 Emittenten hinweg anzuzeigen. Das heißt, man kann auch direkt mal vergleichen. Und das, glaube ich, wird auch sehr spannend. Da vielleicht noch ein Satz, wo wir da aktuell stehen. Also wir sind da jetzt gerade so in den letzten Tests, die wir da durchführen und hoffen dann natürlich, dass wir die Produktsuche dann auch in den nächsten Wochen unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Und für alle, die natürlich schon Kunde sind, ich denke, da wird es dann auch eine entsprechende Info via Newsletter geben, dass dann eben auch alle Kunden Bescheid wissen und dann auch das Finden des richtigen Produktes entsprechend meiner Markterwartung über unsere App oder eben das Webtrading deutlich einfacher wird und man so vielleicht auch das bessere Produkt findet, weil man die miteinander vergleichen kann.
Ja, top. Dann vielleicht zum Schluss noch. Was würdest du denn einem Anleger mit auf den Weg geben, der sozusagen überlegt, erstmals in strukturierte Produkte zu investieren? Worauf sollte er besonders achten? Ich meine, man muss vielleicht nochmal vorweg schicken, dass es ja so eine Angemessenheitsprüfung gibt. Das heißt, wenn ich jetzt mich einlogge das erste Mal, ne, ich habe das Depot gerade aufgemacht, logge mich das erste Mal ein, dann gibt es ja diesen sogenannten Quiz, der meine Kenntnisse und Erfahrungen abfragt. Ja. Und anhand dieses Quizzes werde ich ja eingestuft. So, und wenn ich vielleicht auch bei einem anderen Broker schon Erfahrungen gesammelt habe, aber halt sage, Mensch, das Angebot von JustTrade interessiert mich so, weil wir auch super günstige Konditionen bieten, dann kann ich diesen Quiz ja auch nochmal ausführen und werde dann eben entsprechend eingestuft, sodass man natürlich, wenn man diese Produkte handeln will, diesen Quiz machen sollte. Aber worauf sollte man vielleicht besonders achten? Also hast du da noch irgendwie einen Tipp, eine Idee oder eine Info?
Mhm, ja. das ist wirklich ein sehr guter Punkt, wo wir am Ende, wo es wirklich lohnt, da nochmal drauf einzugehen. Ich würde vielleicht am Anfang mal mit einem mir persönlich sehr wichtigen Punkt anbringen, so den ich jetzt aufgrund der vielen Jahre an Erfahrung auf Börsentagen, auf Veranstaltungen, auf Messen, aber auch so immer mal in Kundengesprächen, sowohl beim Online-Broker, aber auch bei den Emittenten immer so mitbekommen habe, nämlich mal mit einem Mythos aufräumen, den immer noch viele Kunden oder der sich immer noch bei vielen Kunden irgendwie durchgesetzt hat. So, und das ist nämlich irgendwie, dass der Emittent gegen den Kunden handelt. So, das ist eine Annahme, die wird oft, leider sehr oft getroffen von den Kunden. Das heißt, der Kunde kauft so ein Produkt, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Standardoptionsschein Call auf irgendwie die Rheinmetall-Aktie. Und der Kunde denkt, okay, wenn dieses Produkt im Wert fällt, dann gewinnt ja der Emittent. So, das heißt, man handelt irgendwie gegen den Emittenten und schließt da irgendwie gegenseitig Wetten ab. So funktioniert der Handel mit strukturierten Produkten nicht. So, denn sobald ein Kunde ein Produkt kauft, zum Beispiel jetzt ein Long-Produkt, wo man auf steigende Kurse setzt, und man ist der einzige Kunde oder der einzige Anleger bei diesem Emittenten, der in dieser Aktie eine Long-Position hat. Das heißt, dass sich diese Risiken nicht verteilen auf unterschiedliche Anleger mit verschiedenen Positionen. Dann wird der Emittent in dem Beispiel direkt die Aktie kaufen. So, also der Emittent wird sein Risiko, was er auf dem Buch hat, indem er jetzt dem Anleger ein solches Produkt, zum Beispiel einen Turbo-Call-Optionsschein verkauft, wird er absichern, indem er sich irgendwie zum Beispiel die Aktie in dem Beispiel kauft. So, und das heißt, der Emittent hat kein Interesse daran, dass der Kurs des Produktes, was der Anleger gekauft hat, irgendwie im Wert fällt. So, das ist leider so eine Annahme, die man da manchmal hat, wenn man dann zum Beispiel sieht, es gibt ja Produkte jetzt bei den Optionsscheinen, die auch andere Einflussfaktoren auf den Preis haben, dass der Anleger irgendwie im Internet sich informiert und sieht, schau mal, die Rheinmetall-Aktie ist doch gestiegen. Warum ist denn mein Produkt nicht gestiegen? Und denkt, ja, der Emittent irgendwie stellt den Preis schlecht, um jetzt irgendwie da irgendwie einen großen Gewinn einzufahren. Also das ist auf jeden Fall nicht so, denn der Emittent, wie gesagt, sichert sich immer ab gegen die Risikoposition und hat ein ureigenes Interesse daran, dass wenn Sie ein Produkt kaufen, von was der Emittent aufgelegt hat, dass Sie mit dem Service zufrieden sind, dass Sie mit der Preisstellung zufrieden sind, dass auch, sag ich mal, die Zuverlässigkeit des Pricings immer gegeben ist, damit Sie in Zukunft, wenn Sie weitere Produkte kaufen wollen, eben auch diesen Emittenten wieder wählen. Also das heißt, am Ende spielen Sie und der Emittent auf der gleichen Seite. Das ist war mir einfach mal wichtig, das auch an dieser Stelle immer noch zu sagen, weil Michael, du weißt das auch von Veranstaltungen, man spricht mit Kunden, die sind da schon viele Jahre oder Jahrzehnte dabei und haben sich darüber noch nie Gedanken gemacht. So, und daher war es mir jetzt persönlich mal wichtig, dass man das an der Stelle auch einmal gesagt hat. Genau, also das quasi so als ersten Punkt vorweggeschickt. Was ich jetzt nochmal empfehlen würde, ist, weil ja dieser Podcast so jetzt als erste Informationsquelle gedacht war, dass ich die Hörer oder Anleger, die jetzt, sag ich mal, erstmalig irgendwie mit dem Thema in Kontakt gekommen sind, sich einfach nochmal weiter informieren. Also es gibt, die Emittenten haben umfangreiche Schulungsunterlagen und Materialien auf ihrer Webseite zur Verfügung, haben auf ihren YouTube-Kanälen Webinare, wo man dann zum Beispiel sich wirklich mal eine Stunde Zeit nimmt, um das Thema Standardoptionsscheine und die unterschiedlichen Preisfaktoren sich anzuschauen. Das heißt, da einfach nochmal ein bisschen reingehen. Oder, da haben wir ja auch schon Podcast-Folgen gemacht mit Emittenten, zum Beispiel zuletzt eine mal mit Nikolai Tietze von Morgan Stanley, der ja auch nochmal genau darauf hingewiesen hat, wenn es Fragen zu den Produkten gibt, weil man irgendwie sich nicht sicher ist, wie es funktioniert, dann einfach gerne beim Emittenten mal anrufen. Man landet dort immer in einem Expertenteam. Die Leute kennen ihre Produkte und können dann eben auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn man da irgendwie mal nochmal eine Verständnisfrage zu einem Produkt hat. Haben wir ja auch in den anderen Podcasts jetzt mit JP Morgan oder DZ Bank, die wir schon geführt haben, ja genauso auch gehört. Und ich bin mir auch sicher, dass wir jetzt auch in Zukunft da auch mehr und mehr so Blogbeiträge zur Verfügung stellen, wo sich dann unsere Kunden dann auch nochmal informieren können zu den Produkttypen. Und wenn man die Produkte, sag ich mal, verstanden hat und man sich sehr sicher fühlt, dass man weiß, was man tut und die Produkte handelt, dann vielleicht noch so ein letzter wichtiger Punkt. ist halt das Thema Money Management bzw. Positionsgrößen. Das erlebt man ja auch immer mal wieder, wenn man da mit Anlegern zu tun hatte, die erstmalig mit den Produkten handeln, dass man sich da jetzt 1.000 oder 2.000 Euro zurechtgespart hat. So, man denkt jetzt, ich habe irgendwo gelesen, Rheinmetall-Aktie wird stark steigen und man kauft jetzt eben irgendwie einen Turbo-Optionsschein zum Beispiel oder so einen Faktor-Optionsschein und man geht jetzt direkt mit seinem Geld, was man erspart hat, alles, sage ich mal, so all in. So, wenn ich da jetzt den Verlust habe, wie jetzt vorhin in unserem Beispiel mit der Rheinmetall, so, und ich habe schon einen Verlust von 50% und das ist mein einziges Geld, so, was ich zur Verfügung habe, da muss ich ja erstmal wieder 100% Gewinn machen, um wieder auf den Ausgangspunkt zu kommen. Das heißt, was hier wichtig ist, ist so das Thema Positionsgrößen. Einfach schauen, okay, wie viel Geld möchte ich investieren in meinem Depot oder habe ich in meinem Depot? Mit welchem Teil möchte ich dann vielleicht auch mal so ein paar Chancen abseits meiner Standardposition suchen und dann einfach das Risiko ein bisschen steuern. Denn, und da komme ich zum zweiten Punkt, der eigentlich so mit dazugehört, dann komme ich auch nicht in die Verlegenheit, irgendwie Verluste aussitzen zu müssen. So, weil wenn ich mir jetzt so ein Produkt kaufe, so ein, sag ich mal, ein risikoreiches Hebelprodukt und ich merke, das Produkt ist jetzt schon irgendwie 30%, 40%, 50% gegen mich gelaufen, dann sollte ich diese Verluste jetzt nicht irgendwie unnötig aussitzen, denn offenbar war da meine Marktmeinung bzw. meine Markterwartung am Anfang falsch bzw. ist nicht eingetroffen. So, das heißt, am besten auch, man arbeitet irgendwie vielleicht mit Stop-Loss-Orders, also das heißt, man kauft so ein Zertifikat und sagt, gut, wenn das jetzt irgendwie um 10% fällt oder um 20%, dann setze ich dann automatisch einen Stop-Loss, dann wird die Position ausgestoppt und dann kann ich immer noch überlegen, gut, investiere ich jetzt nochmal neu in das Produkt oder kaufe ich mir vielleicht ein anderes Produkt, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Risikopuffer habe, anstatt dann irgendwie immer auszusitzen und zu hoffen, dass es irgendwann wieder bergauf geht, weil da jetzt besonders Hebelprodukte eben nicht geeignet sind, weil sie ja mit jedem Tag irgendwie, wo es nicht gegen einen läuft, der Preis niedriger wird. Das, glaube ich, passt noch so, sag ich mal, als Abschluss ganz gut nochmal zu den Risiken, die man dann eben hat, insbesondere bei Hebelprodukten, sich einfach damit auseinandersetzen, informieren und dann einfach sich so auch langsam an das Thema rantasten.
Top. Ja, ich sag mal, am Ende, ein Tipp war ja auch im Podcast immer mal wieder vor- und zurückzuspulen, ne, dass man dann einfach sozusagen sich das nochmal anhören kann und eben, glaube ich, wirklich auch, du hast es gesagt, auch unsere Emittenten, die wir als Partner haben, haben natürlich ein umfangreiches Wissen auf ihren Webseiten. Die werden wir auch alle in den Shownotes verlinken, damit ihr direkt wisst, wohin gehe ich und informiere mich. Dennis, das war geballtes Fachwissen. Vielen Dank. Ich glaube, einfach auch ein spannendes Thema und da braucht man Fachwissen und ja, super, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Vielen lieben Dank euch für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, von mir auch, vielen Dank und ja, ich glaube, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer und danke dir dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Das war's schon wieder. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst und eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform hinterlässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge beim Börsentalk. Der Just Trade Podcast.